die ganz normalen Krankheiten, die laufen natürlich auch weiter, nicht? Meine Mitarbeiter sind wirklich von morgens bis abends damit beschäftigt, zu erklären, was Impfungen, ob das jetzt AstraZeneca, ob das BioNTech und wer darf und wer darf nicht und warum ich und warum nicht der. Und das Problem, was tatsächlich ist, das ist, dass jetzt zum Beispiel jemand, der Luft nicht kriegt oder Herzschmerzen hat, der kommt möglicherweise nicht gut durch, weil die Telefonleitungen belegt sind. Das ist ein ganz großes Problem.
Mein Name ist Nabil Attassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen, die für uns in vorderster Linie gegen Corona kämpfen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Pandemie. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Attassi.
Diese Woche war Impfstart in den Hausarztpraxen in Baden-Württemberg. Allerdings noch mit einer sehr begrenzten Zahl an Impfstoff. Gerade einmal etwa 20 Impfdosen stehen im Schnitt pro Woche in einer Praxis zur Verfügung. Schon in den 4 Wochen vor dem Impfstart gab es im ganzen Land sogenannte Pilotpraxen, eine pro Landkreis. Hier konnten schon erste Erfahrungen gesammelt werden. Und bei mir ist jetzt Dr. Robin Meitra. Seine Hausarztpraxis in Hemmingen im Kreis Ludwigsburg ist eine solche Pilotpraxis. Und die erlebte diese Woche beim Impfstart natürlich einen regelrechten Ansturm auf die Impfungen. Und er berichtet uns jetzt von seinen Erfahrungen in der Praxis. Dr. Meitra, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Dr. Meitra, wie viele Patienten haben Sie diese Woche geimpft?
Also zwei Sachen. Wir haben einerseits die noch eine Folgeimpfung aus dem Pilotprojekt gehabt. Das waren dann 60 Patienten und dann haben wir am Dienstag haben wir 60 Patientinnen und Patienten geimpft und am Donnerstag haben wir dann nicht ganz 150 Patientinnen und Patienten geimpft, also 149, um genau zu sein.
Das ist schon mal eine ganze Menge. Wie das zustande kommt, das besprechen wir gleich. Sie haben natürlich einen Ansturm erlebt, das ist ganz klar. Die Frage wäre vielmehr, wie groß war dieser Ansturm?
Der Ansturm, der war sehr groß. Also wir haben für die Terminvergabe, für die Impfung haben wir ein kleines Programm freigeschaltet. Das haben wir am Karfreitag freigeschaltet, mittags um 13 Uhr. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr, am Ostersamstag um 10 Uhr, waren die Termine alle vergeben. Also es gab einen sehr starken Ansturm, kann man schon sagen. Ein riesiges Interesse. Die Leute wollen natürlich geimpft werden, ganz klar.
Beschränken Sie das auf Ihre Patientinnen und Patienten tatsächlich oder die Neuanmeldungen werden jetzt erstmal zurückgestellt oder kriegen Sie da jetzt eine Menge Anrufe von Leuten, die sagen, ich bin gar nicht Patient bei Ihnen, aber kann ich vielleicht mich trotzdem bei Ihnen impfen lassen?
Es gibt einige Anrufe. Es gibt einige Anrufe von Leuten, die entweder, es gibt ja auch Leute, die tatsächlich keinen Hausarzt haben. Es gibt einige Leute, die nicht bei uns Patient sind. Das ist aber die Minderzahl. Tatsächlich sind wir auch im Rahmen der jetzt erfolgten Impfung wirklich gehalten, erstmal unsere eigenen Patientinnen und Patienten zu impfen. Das ist ganz klare Vorgabe. Wir impfen momentan noch keine Patienten, die nicht bei uns sind.
Das heißt, Sie müssen dann auch mal jemandem absagen.
Ja, ja.
Patienten, die nicht bei Ihnen jetzt schon in Behandlung waren, die werden dann erstmal hinten angestellt.
Die werden hinten angestellt. Es ist ja so, dass es sonst auch noch die parallelen Strukturen der zentralen und kommunalen Impfzentren gibt, wo die Leute sich ja auch impfen lassen können, wenn sie eine Berechtigung haben. Aber wir in unseren Praxen machen das jetzt erstmal für unsere Patienten. Da liegt ja auch der Vorteil daran.
Jetzt haben Sie es gerade erzählt, Sie haben am Donnerstag, also in der ersten Woche dieses Impfprojektes, in der Freigabe für alle Hausarztpraxen in Baden-Württemberg rund 150 Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft. Das ist ja eine ganz erstaunliche Zahl und passt nicht so ganz zu der Zahl 20 Impfstoffdosen pro Woche pro Praxis. Das ist jetzt natürlich Ihrem Konstrukt geschuldet in Ihrer Praxis. Können Sie das einmal kurz erklären? Wie haben Sie das geschafft? 150 an einem Tag?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Zuteilung, die erfolgte, war eigentlich mindestens 18 pro Arzt. Mindestens 18 pro Arzt. Dann konnte man bestellen bei der Apotheke zwischen 18 und 50 Dosen hat man bestellt und wir haben eine größere Anzahl bestellt und haben auch nicht alles gekriegt von dem, was wir bestellt haben, weil wir wussten, es gibt einen großen Anklang. Das ist das eine. Also wir haben tatsächlich zugebilligt bekommen 126 Einzeldosen. Dann ist es aber so, dass aufgrund der speziellen Zubereitung des Impfstoffes, wir haben BioNTech gehabt, also BioNTech, das wird jeweils in kleinen Fläschchen geliefert, wo man in der Regel 6 Impfdosen herausbekommen kann. Wenn man aber besonders geschickt ist und meine medizinischen Fachanstalten sind glücklicherweise ganz besonders geschickt, dann kann man in einem erheblichen Anteil der oder kann man dann 7 Dosen herausbringen.
Das, das heißt, da haben sie noch mal ein paar zusätzliche rausgeholt.
Noch mal, also muss man sagen, aus 21 Fläschchen hat die MFA tatsächlich 17 Mal eine siebte Dosis bekommen. Und das heißt ja auch 17 Leute, die dann mehr geimpft werden können.
Da muss man die Flasche aber ordentlich umdrehen, damit man dann die Spritze ganz an die Ecke bekommt, die Nadel, und das dann abzuziehen. Ne? Das erfordert ein gewisses Geschick.
Ja, das ist sehr trickreich, weil man auch wirklich, man darf das ja nicht schütteln, man darf nicht klopfen, man muss das, also es ist wirklich, es klingt trivial, es ist aber wirklich schwierig. Und eine ganz wichtige Sache ist natürlich auch, man muss das richtige Material haben. Also man muss spezielle Spritzen haben, in denen nichts verworfen wird. Und das ist eine große Herausforderung.
Sind wir ja schon mitten im Thema, denn so viele Patientinnen und Patienten an einem Tag noch zusätzlich zu einem Hausarztbetrieb und Sie haben offensichtlich mehrere Ärztinnen und Ärzte in Ihrer Praxis in Hemmingen zu impfen, das ist ein ganz schöner Aufwand. Jetzt haben Sie die Infrastruktur, die müssten Sie ja wahrscheinlich erstmal herstellen oder haben Sie da die entsprechenden Kühlschränke und sowas schon da gehabt?
Also das ist so gewesen, dass die momentan die Lieferung des Impfstoffes, der Großhandel wird beliefert zentral und der Großhandel taut das dann auf von den minus 70 Grad und in dem Moment, wo er es auftaut, wird es dann an die Apotheke geliefert. Die lokale Apotheke vor Ort bringt es mir dann schon mehr oder weniger aufgetaut und dann kann ich es in den ganz normalen Praxiskühlschrank, in dem auch sonst die Impfstoffe lagern, nehmen und dort darf es dann 100, also nach dem Beginn des Auftauens darf es 120 Stunden, also gut 5 Tage verbraucht werden.
Aber dann läuft die Uhr im Prinzip.
Dann läuft die Uhr. Und deshalb hatten wir das auch. Also es war jetzt eben so, dass das im Prinzip bestellt wurde, am Dienstag geliefert. Und deshalb haben wir dann auch, wir hatten ursprünglich vor, das am Samstag zu machen, komplett außerhalb der Sprechstunde, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es während der Sprechstunde, es geht einfach nicht. Sie brauchen da so einen Aufwand. Und dann haben wir es jetzt beschlossen, das auf den Donnerstagnachmittag zu legen, an dem wir normalerweise die Hausbesuche machen.
Sie sehen jetzt hier so relativ frisch aus, muss ich sagen, aber so ganz ohne zusätzliche Anstrengung ging es nicht jetzt in der ersten Woche. Sie haben da ganz schön zusätzliche Kapazitäten auf den Plan rufen müssen. Wie groß ist die Belastung da jetzt gerade in der Praxis mit diesen ganzen zusätzlichen Menschen, die da jetzt kommen?
Also ich muss sagen, das ist natürlich vor allem auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind wirklich ganz extrem. Also muss ich sagen, ein super Lob, super Leute, wirklich die ganz engagiert dabei sind. Aber es ist natürlich so, es ist einerseits die ganz normalen Krankheiten, Sie haben es ja schon gesagt, sind ganz, die laufen natürlich auch weiter, nicht? Die laufen auch weiter und wir müssen einerseits eben die Impfung organisieren. Wir haben das jetzt auf den freien, in Anführungsstrichen, Donnerstagnachmittag gelegt, aber wir haben die normalen Krankheiten, wir haben die Abstriche und alles das läuft nebenher. Das ist schon, das kommt einfach add-on dazu. Das ist Zusatzarbeit und das ist vom Aufwand her enorm. Also
die Telefone müssten ja bei Ihnen im Prinzip schon allein heiß laufen. Wie regeln Sie das zusätzlich? Also klingelt das Telefon tatsächlich im Minutentakt?
Ist ganz schwierig. Das ist auch ein großes Problem. Wir probieren uns über das Mitteilungsblättchen in der Gemeinde und über die Homepage vor allem auch zu artikulieren, über Aushänge. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute momentan, meine Mitarbeiter sind wirklich von morgens bis abends damit beschäftigt, zu erklären, was Impfungen, ob das jetzt AstraZeneca, ob das BioNTech und wer darf nicht und warum ich und warum nicht der, die sind die ganze Zeit. Und das Problem, was tatsächlich ist, das ist, dass jetzt zum Beispiel jemand, der Luft nicht kriegt oder Herzschmerzen hat, der kommt möglicherweise nicht gut durch, weil die Telefonleitungen belegt sind. Das ist ein ganz großes Problem.
Genau, das wurde auch jetzt häufig berichtet als Erfahrungsbericht jetzt aus der ersten Woche, dass tatsächlich Patientinnen und Patienten, die Probleme haben, nicht durchkommen. Haben Sie da schon überlegt, wie kann man das Problem lösen oder ist das jetzt einfach so? Muss man also, da jetzt einfach mit leben?
Wir haben es in zweierlei Dingen gelöst. Das eine ist, wir haben einfach die E-Mails fragen wir momentan stündlich ab. Das ist also wirklich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, der kann tatsächlich über die Möglichkeiten noch was nehmen. Das zweite ist, dass die meisten Patientinnen und Patienten bei mir jetzt natürlich eine Notfallnummer haben, das Handy möglicherweise. Aber der wichtigste Punkt ist, dass wir unsere Patientinnen und Patienten aufrufen, dazu nach Möglichkeit nicht anzurufen. Das ist tatsächlich, wir bitten darum. Aber
haben Sie denn da auch so Anrufe von Menschen, die fragen, wie ist das denn mit AstraZeneca? Soll ich mich damit impfen lassen? Kann ich mich damit impfen lassen? Die also praktisch auch so eine Art Beratung, Impfberatung dann gerne in Anspruch nehmen wollen?
Also ob sie es glauben oder nicht, es ist tatsächlich so, dass also nahezu bei allen Impfungen die erste Frage, die gestellt wird, ist, kriege ich AstraZeneca oder einen anderen Impfstoff oder den BioNTech-Impfstoff. Das ist tatsächlich durchgängig so und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beratungspunkt. Es gibt tatsächlich auch Fälle, wo man sagt, das ist eine medizinische Beratung in dem Fall, aber ich glaube, dass die hauptsächliche Situation die ist, dass die Leute verängstigt sind, sie könnten den AstraZeneca, da ist ganz viel Vertrauen kaputt gemacht worden, muss man sagen. Und
ich habe ja jetzt vermehrt die Fälle, die auch sehr, sehr stark an die Öffentlichkeit getragen wurden, die aber in der Gesamtzahl immer noch sehr, sehr niedrig sind, nämlich die Fälle von Sinusvenen, also Hirnvenenthrombosen nach AstraZeneca-Impfung. Da werden Sie jetzt ständig drauf angesprochen. Wie handeln Sie das Problem? Also Sie haben ja im Prinzip keinen Einfluss darauf, welchen Impfstoff Sie erhalten. Wenn Sie jetzt so eine Fuhre AstraZeneca bekommen, bleiben Sie dann darauf sitzen?
Das wird sich zeigen. Also es ist tatsächlich so, dass wir diese Woche hatten wir BioNTech, nächste Woche bekommen wir nochmal BioNTech und übernächste Woche werden wir schon zu 55% AstraZeneca-Impfstoff bekommen und wir sind selber gespannt, was passieren wird. Wir probieren natürlich mit allen Möglichkeiten auch darauf hinzuweisen, dass wissen Sie, meines Erachtens ist es einfach so, wir reden zu viel über die Nebenwirkung vom Impfstoff und zu wenig über die Nebenwirkung von Corona. Gestern kam die Meldung vom Robert-Koch-Institut, dass ich glaube 437 Menschen an Corona gestorben sind. Das sind im Vergleich zu den infizierten Zahlen irrsinnig hohe Raten, wenn man das vergleicht, dass das 31 von 2,7 Millionen eine Sinusvenenthrombose haben. Und deshalb probieren wir da natürlich auch zu beruhigen, aber man muss auch ganz klar sagen, ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen, die Leute sind beunruhigt und das ist einfach das Hin und Her, was da geschah, ist nicht gut gewesen.
Sehen Sie denn dann auch tatsächlich Patientinnen, Patienten, die sagen, AstraZeneca, dann warte ich lieber noch?
Auf jeden Fall. Tatsächlich, ich sehe die eine Art von, viele Patientinnen und Patienten sagen erstens, sie warten, bis es in die Praxen kommt, bis es in den Praxen möglich ist. Das ist tatsächlich so. Also die großen Strukturen sind da auch, werden anders beäugt. Zu den Hausärzten und Ärzten hat man eben großes Vertrauen, die kennt man über viele Jahre. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade auch mit dem Impfstoff viele Leute sagen, das lasse ich sein. Also ich hatte tatsächlich gerade erst gestern nochmal ein Gespräch mit einem 87-jährigen Patienten, den ich gebeten habe, er möge sich doch dringend impfen lassen wegen seiner Begleiterkrankung. Und er sagte also, AstraZeneca, das macht er nicht. Ne? Da ist viel Angst einfach da.
Da müssen Sie ja dann akzeptieren, dass die Menschen warten wollen. Was sagen Sie denen, wann die wiederkommen sollen, wie die das machen sollen? Schwierig für Sie, diese Einordnung dann vorzunehmen.
Also es ist tatsächlich so, dass ich in dem Bereich, wenn Ängste im Spiel sind, dann macht es wenig Sinn zu überzeugen. Ne? Sie können Angst nicht überzeugen. Das sind Ängste, die ich sage, dass ich das glaube, dass das nicht gerechtfertigt ist in dem Fall. Aber wenn jetzt tatsächlich jemand, ich kann den nicht überzeugen. Und dann muss ich sagen, dann gucken Sie und sehen Sie zu, bleiben Sie dran, verfolgen Sie es. Und das ist ja so, man muss ja auch sagen, auch bei AstraZeneca, es werden ja ständig Leute mit AstraZeneca geimpft. Schauen Sie nach Großbritannien. Da werden ja irrsinnig viele Leute gemeldet. Und auch die EMA prüft jetzt, die STIKO prüft jetzt, Paul-Ehrlich-Institut und so weiter. Es wird ja gut geprüft, aber was ich eben so schlimm finde auch, das ist eben diese Öffentlichkeit, die nicht berücksichtigt. Wir haben so eine gute Überwachung, wir haben so eine gute Surveillance der Impfer, dass es uns sogar gelingt, so knappe Komplikationen zu erfassen. Ja? Das heißt, unsere Überwachung funktioniert doch eigentlich sehr gut. Ne? Stattdessen wird gezweifelt am Impfstoff.
Wenn wir mal eine konkrete Hypothese aufstellen, Sie müssen ja ganz viele Entscheidungen jetzt treffen in Ihrer Praxis bezüglich Impfung. Wenn Sie jetzt verschiedene Impfstoffe da haben, wie verteilen Sie die Impfstoffe an die Patienten? Das ist ja klar, AstraZeneca zurzeit nur an über 60-Jährige. Das ist aber das Gros Ihrer Impfpatientinnen und Patienten im Augenblick.
Also wir haben ja momentan, es ist so, dass wir auch in den hausärztlichen Praxen sind wir gehalten, die momentan geltende Priorisierung anzuwenden. Das heißt, momentan wird nur geimpft über 70. Das heißt, also über 70-Jährige und dann noch diejenigen, die entsprechende Grunderkrankung haben oder wie auch immer. Aber es ist zum Beispiel so, dass andere Leute, die eine Priorisierung haben, aber sonst fit und mobil sind, ich sag mal nur Stichwort pflegende Angehörige oder Ehemänner von Schwangeren oder so, die ja auch berechtigt sind, die können sich auch in die Impfzentren begeben. Da sollen die sich gerne, wir sind ja dafür da, unsere Patientinnen und Patienten zu impfen, die nicht so gut weg können. Und das ist natürlich ein Problem. Und da sehen Sie auch die Lücke. Wenn wir jetzt AstraZeneca AstraZeneca kriegen und wir sollen dann überwiegend die über 70-Jährigen impfen, dann werden die alle AstraZeneca kriegen. Und dann haben wir natürlich ein Problem und das ist dann auch sehr schwierig. Deshalb ist meine ganz dringende Forderung an der Stelle, Priorisierung aufheben. Die vulnerablen, also die verletzbaren Gruppen, die ganz Alten, die schwer Kranken, die sind inzwischen ganz überwiegend geimpft. Ja.
Stichwort Priorisierung. Wie priorisieren Sie dann in Ihrer Praxis?
Momentan ganz stur nach Alter. Ganz stur nach Alter. Die Leute, die eine aufgrund der Erkrankung, kann man sich ja vorher priorisieren lassen. Da sind ja auch wir diejenigen, die die Bescheinigung ausstellen nach der Impfverordnung. Und das heißt, die müssen dann mit mir reden im Prinzip. Beziehungsweise wir haben das so gemacht, dass wir die Listen aus den Patienten haben wir natürlich, ich kenne die ja alle, haben wir markiert sozusagen. Und diejenigen, die jetzt schwer krank waren oder schwer krank sind oder ein hohes Risiko haben, die haben wir dann auch schon persönlich im Vorfeld angerufen und gesagt, bitte melde dich oder buch dir einen Termin oder komm dann und dann und wir impfen dich. Das funktioniert schon so.
Stur nach Alter, dann bedeutet das aber, dass Sie natürlich auch einem Großteil Ihrer Patientinnen und Patienten, die anrufen, dann auch absagen müssen. Also da werden ja sicherlich auch ein paar 50- bis 60-Jährige dann anrufen und fragen, ob sie nicht noch geimpft werden können.
Ja, den müssen wir momentan, es sei denn, sie haben eben entsprechende Erkrankungen, aber den müssen wir sagen, momentan noch nicht. Wir hoffen, dass das im Weiteren dann so sein wird, dass die dann geimpft werden können. Also.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann halten Sie das eigentlich nicht für richtig. Sie würden eigentlich gerne alle einfach impfen, die kommen.
Ich denke, Priorisierung muss immer ein absolutes Mittel der Not sein. Priorisierung kann, es ist auch ganz, also ganz klipp und klar, es ist tatsächlich so, meine Aufgabe als Hausarzt kann es nicht sein, zu priorisieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will da keine Unterschiede machen. Und das bringt mich auch wirklich in eine extrem schwierige Situation, wenn wir am Tresen der Arztpraxis anfangen müssen zu sagen, du kriegst den Impfstoff und du kriegst ihn nicht. Das ist nicht gut und das will ich auch nicht. Aber es ist natürlich in Zeiten der Not, war es unumgänglich, ja. Aber wie ich jetzt schon vorhin sagte, ich denke, die vulnerablen Gruppen sind inzwischen weitgehend geimpft. Die wirklich hochriskanten Gruppen sind geimpft und jetzt kann man es aufheben und das würde vieles erleichtern.
Genau, das wäre nämlich meine Frage. Ist eine Priorisierung eine unnötige Verkomplikation der Dinge? Verkompliziert das unnötig?
Sie macht es auf jeden Fall schwierig. Ob es unnötig ist am Anfang, wenn wir zu wenig Impfstoff haben, wie es ganz am Anfang der Fall war, und wir haben ja jetzt immer noch nicht genügend, wir kriegen ja immer noch eine Rationierung, ne? Dann ist es tatsächlich so, dass wir da, dass das notwendig ist. Aber im Prinzip ist das natürlich das Verfahren, verkompliziert das enorm.
Ja. Es gibt ja eine Menge Gründe dafür, dass die Hausärztinnen, Hausärzte im Land, in ganz Deutschland sich an den Impfungen beteiligen, sogar die Hauptanzahl der Impfungen durchführen. Sie haben wahrscheinlich mit Impfungen langjährige Erfahrung, weil sie das in ihrer Praxis ohnehin Tag für Tag machen müssen. Wird ja immer gesagt, die Hausärzte kennen ihre Patienten am besten. Das ist sicher unbenommen der Fall. Trägt denn die Tatsache auch dazu bei, dass ihnen das im Alltag hilft, bei der Auswahl der Patienten, bei der Priorisierung?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann, das ist tatsächlich so, also es ist tatsächlich so, ich habe eine Namensliste und anhand dieser, ich weiß ja, was die Leute für Erkrankungen haben. Schauen Sie, ich kenne die meisten 20 Jahre, also 10 Jahre und länger. Ich weiß, was die für Erkrankungen haben, ich weiß, was die für Medikamente nehmen, ich weiß auch um die sozialen Umstände, ich weiß ob Allergien vorliegen, das habe ich alles sehr schnell vorliegen und ich kann das eben immer wieder sagen, wir vertrauen einander auch. Die Leute sind seit vielen Jahren bei mir und das schafft einfach sehr viel Basis und deshalb fällt das natürlich auch einfacher dann zu sagen, ich kann sehr schnell sagen, der hat ein hohes Risiko und der hat eher ein geringes Risiko, unabhängig vom Alter.
Sie waren ja auch Pilotpraxis, also im Kreis Ludwigsburg war Ihre Praxis die eine Pilotpraxis pro Kreis, die es ab dem 8. März in diesem Pilotprojekt Impfen in Praxen des Landes Baden-Württemberg gab. Wie wurde man da ausgewählt? Wie wird man da Pilotpraxis?
Das war ganz einfach so, es gibt eine Pandemiebeauftragten-Sitzung. Die Pandemiebeauftragten-Sitzung, die landesweit durchgeführt wird einmal und da wurde dann von der Pandemiebeauftragten, die jetzt die Ärzteschaftsvorsitzende ist, meine Frau, wurde gefragt, wer kann das machen im Prinzip auf die Schnelle. Musste innerhalb von 5 Minuten entschieden werden und sie hat mich einfach angerufen und gefragt, könnt ihr das machen? Ich habe mich dann kurz mit meinen Kolleginnen besprochen, können wir das machen, weil es einfach schon ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Sie brauchen Personal, sie brauchen Räumlichkeiten, sie brauchen eine Infrastruktur und selbst am Anfang, als sie klingt erstmal wenig, aber 54 Dosen pro Tag zu impfen im laufenden Betrieb, das ist ganz schön schön viel, weil die Begleitumstände so aufwendig sind. Und dann haben wir gesagt, wir können das machen. Und dann wurde das ans Sozialministerium als Option gemeldet. Und das Sozialministerium hat uns dann den Zuschlag erteilt.
Im laufenden Betrieb impfen, das heißt ja, dass diese 54 noch zusätzlich zu den, die Hausarztpraxen im Land sind voll, das wissen wir. Sie haben also immer viel zu tun, das Haus ist immer voll und dann noch die 54 dazu, dazu noch Abstandsregelung, Mundschutz und so weiter. Ist das überhaupt zu schaffen?
Nein, das haben wir auch sehr schnell gelebt, das haben wir sehr schnell erfahren. Das ist auch eine der ganz großen Lehren, die wir aus dieser Pilotierung gemacht haben. Das haben wir bereits beim ersten Mal abgeschafft. Wir hatten am Anfang, eine reduzierte Sprechstunde gemacht, also nur Notfälle gemacht und haben das dann aber gesagt, das geht nicht. Das ist alleine schon weniger Abstandsregelung und vor allem eines der großen Probleme ist ja tatsächlich, Sie brauchen nach der Impfung ja 15 Minuten Nachbeobachtung unter Einhaltung der Abstandsregeln. Und wenn Sie jetzt, sagen wir mal, nur 6 Leute pro Stunde impfen, was ja nicht wirklich viel ist, ja, aber mit Aufklärung und Unterschreiben, das ist ja ein riesen Wust an Papier, den Sie bearbeiten müssen, dann da brauchen Sie einfach Raum. Und das habe ich auch im Wartezimmer nicht. Ja, und wir haben das dann in die sprechstundenfreie Zeit verlegt.
Sie haben es gerade angesprochen. Da kommt noch eine Menge auf Sie zu, glaube ich, auch noch weiterhin, ne? Weil das wird ja, die Impfdosen sollen jetzt, so ist die Prognose, etwas weniger verfügbar sein noch in den nächsten Wochen, sodass die eher ausgebremst werden. Dann soll aber doch die große Masse kommen und dann wird es auch rund gehen bei Ihnen in der Praxis. Dazu jetzt mal die Frage, auch darüber wird viel gesprochen, der bürokratische Aufwand, der ist relativ hoch. In der Realität, wie hoch ist der wirklich? Da wird ja immer viel geredet von dieser ausufernden Flut an Dokumenten. Für Sie als Arzt ist das ja wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, weil Sie alle möglichen Dinge aufklären, dokumentieren müssen. Aber lassen Sie uns das mal an einem konkreten Fall durchspielen. Ich wollte eigentlich die Patientin im Alter von 64 nehmen. Jetzt habe ich gerade erfahren, sie impfen nur über 70. Also machen wir eine 74-jährige Patientin daraus. Die möchte sich jetzt in ihrer Praxis impfen lassen. Ja. Was passiert da? Was muss die machen?
Also erstmal muss sie Kenntnis davon kriegen. Das ist inzwischen, also es ist klar, es ist per Aushängen und Informationsmaterial. Und dann ist es so, dass sie sich, wenn es möglich ist, und das ist den meisten möglich, kann sie sich über unsere Homepage, gibt es ein eigenes Programm, dort kann sie sich per einen Internettermin machen. Und dann kriegt sie gleich schon sozusagen mitgeteilt, dass sie diese Formulare, die sie braucht, ausdrucken muss und sich durchlesen muss. Das ist erstmal, um das einfach mal auszuführen, das ist erstmal ein 4-seitiger Aufklärungsbogen, den sie unterschreiben muss, den ich auch hinterher unterschreiben muss. Nicht? Dann hat sie einen Anamnesebogen, wo sie ihre Krankheiten angeben muss. Das ist formal einfach so, das weiß ich zwar, aber soll sie schon mal vorausfüllen, ob sie krank ist, Medikamente einnimmt etc. etc. Und dann muss sie einen Einwilligungsbogen ausfüllen, der auch nochmal doppelt unterschrieben werden muss. Das sind schon mal 6 Seiten, ja. Und dann gibt es, dann haben wir in der Praxis noch einen Laufzettel, wo also auch nochmal, wann sind die Patienten gekommen, in welchen Arm wird geimpft, wann dürfen sie die Praxis wieder verlassen und ähnliches. Das heißt, wir haben
für ihr eigenes Management dann noch.
Wir haben im ersten Zug pro Impfung 7 Seiten Papier. Und diese 7 Seiten werden dann nochmal ergänzt um 2 weitere im Zuge der zweiten Impfung. Das heißt, wir haben insgesamt 9 Seiten Papier pro Impfung. Ja, jetzt stellen Sie sich das vor, 150 Patienten geimpft, ja, 9 Seiten Papier. Die ganzen müssen 10 Jahre aufbewahrt werden, weil es medizinische Dokumente sind. Und die müssen natürlich auch dem Patienten zugeordnet werden, also eingescannt werden. Das ist ein irrer Aufwand. Ja.
Schaffen Sie das überhaupt mit Ihrem Personal, das Nein. Sie jetzt da haben? Aber nochmal, also es wurde ja gesagt, der Dokumentationsaufwand wird weniger, weil die Hausarztpraxen ihre Patienten ja kennen. Das heißt, sie müssen die gar nicht mehr fragen, welche Medikamente die nehmen, weil sie es ja wissen. Greift das in der Realität oder macht das eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt ins Impfzentrum gehe oder zu Ihnen in die Hausarztpraxis?
Also es ist tatsächlich so, von dem, was wir dokumentieren müssen, macht es keinen Unterschied. Ich weiß es natürlich. Das heißt, im Gespräch ist das wahrscheinlich sehr viel kürzer als das, was ich im Impfzentrum erfahren habe. Die Kollegen müssen natürlich sehr viel mehr fragen. Ja, die müssen natürlich fragen, was haben sie für Erkrankungen, was nehmen sie für Medikamente ein und so weiter und so fort. Die müssen sich da ein komplettes Bild machen. Das Bild muss ich mir nicht mehr machen. Ich kenne also ihre Frau, die 64-jährige Dame, die kommt zu mir, wenn es gut geht, um das weiterzumachen, mit den 6 Seiten, kriegt dann bei mir am Empfang einen Laufzettel mit, nicht? Geht dann ganz kurz, wenn es gut läuft, nur ins Wartezimmer und wird dann eben in ein Zimmer geleitet, wo wieder ein Arzt wartet und sie aufklärt nochmal, ob es Fragen gibt, wie auch immer und da aber auch schon weiß eben, wer da zugange ist, so da ist also geringerer Aufwand. Dann erfolgt im nächsten Zimmer die Impfung Und dann geht es in einen extra separaten Raum, den wir jetzt von der Gemeinde gestellt gekriegt haben, wo die Leute dann auf nochmal sich aufhalten müssen, 15 Minuten lang, und wo aber auch wieder eine MFA von mir sozusagen, also die Aufsicht führt, in Anführungszeichen, aber für den Fall, dass was wäre. Nicht?
Haben Sie die Anzeige schon geschaltet für neue Mitarbeiterinnen bei Ihnen?
Nein,
in der Praxis?
Das ist eine große Sorge, die ich momentan habe, weil das geht nur mit irren Überstunden ab, nicht? Und das muss man tatsächlich sagen.
Ist ja für Sie als Arbeitgeber auch so, dass Sie da ein bisschen auch auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten müssen.
Auf jeden Fall. Und das ist ein großes Problem, und das ist tatsächlich, es ist wirklich so, wir arbeiten momentan wirklich sehr, sehr viel, und meine Mitarbeiter, die sind extrem engagiert und die machen das wirklich super, ja. Aber ich sag's mal so, die drehen ganz schön am Rad.
Also ich sehe zusammenfassend schon einen kleinen Vorteil in der Bürokratie, in der Haushaltspraxis, weil sie ihre Patientinnen und Patienten kennen. Das ist ein Vorteil. Dennoch, wenn die Priorisierung aufgehoben wird, wird der Ansturm tendenziell, und wenn der Impfstoff entsprechend in der Menge vorliegt, wird der Ansturm auf die Haushaltspraxen noch größer werden. Da müssen Sie wahrscheinlich irgendwie irgendwas tun, um nicht in die Überlastung zu geraten.
Ja, ich sehe das so, wissen Sie, ich glaube, es ist einfach momentan auch eine Aufgabe. Wir müssen es schaffen, und die Impfungen sind einfach, es ist eben einfach eine Zeit, das kann man gar nicht anders sagen, es ist eine Zeit, in der stehen wir alle vor neuen Herausforderungen. Ich will da nicht pathetisch klingen, aber es ist ja so, die Impfungen sind ja das Einzige, was wir haben, um uns aus dieser schlimmen Geschichte rauszukommen. Und das heißt, wir müssen es impfen, und das ist auch das, wo ich tatsächlich so sage, wir haben eben eine Anzahl von Bewohnern dieses Landes, und die müssen geimpft werden. Und das, je schneller wir das anpacken, umso eher schaffen wir das auch, diese Pandemie zu bekämpfen. Und da sind wir momentan, glaube ich, alle also wirklich in den Kliniken, in den Gesundheitsämtern, aber auch in den Behörden und auch sogar die Politiker natürlich sind alle dabei, ihren Teil beizutragen. Und ich glaube, je besser wir das machen, umso geschickter und schneller wird das uns auch gelingen, das in den Griff zu kriegen.
Also Sie sehen das als besondere Situation an, der man sich jetzt stellen muss, Ärmel hochkrempeln und einmal durch. Challenge accepted, sozusagen.
Ich denke, ja, es ist so. Ne? Es ist. Ich glaube auch, wir können das schaffen. Und es ist aber wirklich, es ist eine große Herausforderung. Und ich hoffe, dass wir es irgendwo schaffen und dass wir da der Sache auch weiterhin gewachsen bleiben. Gar keine Frage.
Abschließende Frage an Sie als Hausarzt. Sie sind ja einer von 7000 Hausärztinnen und Hausärzten in Baden-Württemberg. 2000 davon sind internistische Fachärzte, die hausärztlich tätig sind. Da sind Sie einer von in Baden-Württemberg. Ich habe es mal im Vergleich angeschaut. Da gibt es etwa 400 Urologen im Vergleich zu den 7000 Hausärzten. Und wie ist das? Also sind Sie der Meinung, dass Facharztpraxen wie neurologische Praxen oder urologische Praxen auch impfen sollten gegen Corona? Finden Sie das gut? Oder sollte das wirklich bei den Hausärztinnen und Hausärzten verbleiben?
Es ist ja jetzt schon möglich, dass alle Praxen impfen, ja. Aber es ist natürlich so, wir haben gegenüber den fachärztlich tätigen Kollegen den Vorteil, dass wir die Patienten nicht aus einem Teilaspekt heraus kennen, sondern dass wir die allumfassend kennen. Das ist das eine, wo wir einen großen Vorteil haben. Das zweite, wo wir einen sehr großen Vorteil haben, wir sind einfach mehr. Ja, wir sind mehr und wir sind flächendeckend aufgestellt, ja. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Vorteil. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass alle primärärztlich tätigen, also dazu gehören ja auch zum Beispiel die Frauenärztinnen und Ärzte, aber auch die Kinderärzte, wobei ja momentan Kinder gar nicht geimpft werden können wegen der Altersbegrenzung. Aber dass die primärärztlichen Kolleginnen und Kollegen haben da sicherlich Vorteile, würde ich sagen. Ne? Dass wir kennen den Patienten rundherum und sind wohnortnah.
Also Sie sehen sich da schon in der ersten Reihe.
Ja, auf jeden Fall.
Mir bleibt nichts anderes, als Ihnen viel Erfolg zu wünschen für diese zusätzliche Aufgabe, die Sie jetzt meistern müssen. Ist ja nicht so, dass Sie vorher nichts zu tun gehabt hätten.
Vielen herzlichen Dank.
Dr. Robin Maitra, internistischer Hausarzt aus Hemmingen im Kreis Ludwigsburg. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und mit uns Ihre Erfahrungen geteilt haben über die Impfungen in den Hausarztpraxen.
Danke Ihnen.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.